Ihr dürft langsam runtergehen, genau. Was für ein schönes Ereignis an so einem dunklen Morgen. Und ich habe mich heute gefragt, ob sowas wie Heiligabend ist. Da fangen wir 16 Uhr Gottesdienst an, dass es gar nicht richtig hell wird. Und gleich, wenn wir fertig sind mit dem Gottesdienst, ist es dann ganz dunkel. Aber auf meiner Atomuhr zeigte es 10 Uhr morgens an. Ich habe mich nicht getäuscht. Und trotzdem ist mir heute Morgen richtig warm hier. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Und wenn das so ist, dann habt ihr jetzt die Chance, nochmal die Fenster aufzumachen, weil ihr braucht heute ein bisschen Sauerstoff. Ich habe ein paar Gedanken, die vielleicht ein bisschen weitergehen und wo man versuchen muss, dran zu bleiben. Es ist nur mir warm. Kindersegnung. Das ist natürlich ein ganz besonderer Tag für uns als Gemeinde und auch für mich persönlich als Familienvater. Ist das schön. Ein neuer Mensch wurde geboren und wird in dieser Gemeinde gesegnet und die Gemeinde übernimmt ein Stück weit Verantwortung. Herrlich! Und ich habe mich gefragt, was könnte man, danke Hildegard, was könnte man an diesem Sonntagmorgen, dank dir, was könnte man an diesem Sonntagmorgen, worüber könnte man sprechen und nachdenken? Was ist für Gemeinde wichtig? Was könnte passend sein? Und ich bin auf ein Thema gekommen, was mit unserer Gemeinde, glaube ich, zu tun hat. Und zwar das Thema der unterschiedlichen Generationen. Wenn du jetzt heute Morgen als Gast hier bist, zum Beispiel meine Familie, aber auch andere, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten an diesem Morgen. Entweder sagst du jetzt höre ich einfach mal zu, wie es denen hier in dieser Gemeinde geht und ich lasse das gar nicht so nah an mich ran. Oder du kannst das, glaube ich, was heute Morgen kommt, auch für dich persönlich mit nach Hause nehmen, weil das geht über das hinaus, worum es in dieser Gemeinde geht. Aber ich möchte versuchen, an einigen Stellen relativ konkret zu unserer Gemeindesituation etwas zu sagen. Ich denke, wir sind als Gemeinde zusammen auf dem Weg mit ganz unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichsten Generationen. Jung und alt. Und wir sagen das ja auch immer mal wieder und ich glaube, wir können uns da richtig, richtig drüber freuen, dass wir eine Mehrgenerationengemeinde sind. Hier haben kleinste Kinder Platz. Kleinkinder, große Kinder, Teenager, Jugendliche, junge Erwachsene, mittlere Erwachsene, noch mittlerere Erwachsene, Rentner und Senioren. Und alle finden hier ihren Platz. Schaut euch um, wie unterschiedlichen Alters wir hier sind. Und das finde ich ein großes Geschenk Gottes. Und ich finde auch an vielen Stellen passiert hier sehr, sehr viel Gutes, wie die Generationen, die unterschiedlichen Generationen miteinander umgehen. Das möchte ich euch mal so als euer Pastor sagen. Es ist völlig normal, dass nach dem Gottesdienst einer der Senioren mit einem, der ganz jung ist und vielleicht gerade einen Ausbildungsplatz sucht oder begonnen hat, spricht und sich mit ihm über seine, und zwar die von beiden, über die Zukunftspläne unterhält. Oder dass ein kleines Kind zu einer für sie völlig fremden Frau geht und darum bittet, doch ein bisschen Apfelsaft zu bekommen. Wie schön. Und trotzdem gibt es natürlich das, dass es Unterschiede gibt in unserem Denken, in unseren Vorstellungen, in den unterschiedlichen Generationen, wo man den anderen überhaupt nicht versteht. Hä? Was soll das? Vorstellungen, die zu Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten führen. Wir denken nicht in allen Punkten gleich und das ist auch gut so, aber wir haben auch nicht überall dieselben Schwerpunkte. Und das ist auch eine Herausforderung. Nein, das Zusammenleben der Generationen ist keine Selbstverständlichkeit. Und das ist nicht etwas, was man auf einer To-Do-Liste einmal bearbeiten kann und dann hakt man das ab und dann hat man die nächsten 50 Jahre Ruhe. Das ist ein Thema, über das man immer mal wieder neu nachdenken sollte. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir das tun heute Morgen. Die unterschiedlichen Generationen, da meinen ja viele, das wäre ein sehr modernes Problem. Ein Problem aus der heutigen Zeit, was es erst seit wenigen Jahren, Jahrzehnten, vielleicht seit wenigen Jahrhunderten gibt. Ist es ein neuzeitliches Konfliktfeld? Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Was glaubt ihr, die dies jetzt nicht wissen, aus welcher Zeit stammt dieses Zitat? Es gibt wahrscheinlich einige, die es wissen. Ja, die nicken. Das wird Sokrates zugeschrieben. So um 400 vor Christus. Der Generationenkonflikt, kein neuzeitiges Thema. Und auch die Bibel spricht über dieses Thema. Ich bin sehr hellhörig geworden, als ich mich in dieser Woche auf dieses Thema vorbereitet habe. Da habe ich den Propheten Maleachi gelesen. Das steht jetzt normal nicht so in dem Zentrum unserer Überlegungen. Ist der letzte Prophet, das letzte prophetische Buch des Alten Testaments, das letzte Buch im Alten Testament überhaupt. Und das sind die allerletzten Worte. Denkt an die Anweisungen, Gebote und Vorschriften, die ich meinem Diener Mose am Horeb für ganz Israel gab. Doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter und die Herzen zu ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Damit, mit diesen Worten, endet das Alte Testament. Das ist sowas wie das Vermächtnis für den neuen Elia, für den Christus, der dann kommen soll. Ganz offen wird hier das Thema der Generationen angesprochen. Der Konflikt zwischen den Generationen. Gott verheißt einen neuen Elia, der diesen Konflikt, der helfen wird, dass dieser Konflikt zwischen der Eltern und der Kindergeneration gelöst wird. Er wird vermitteln, er wird sie zusammenführen. Nein, es war nicht gut, nicht alles gut in der alten Zeit. Der Generationenkonflikt ist kein neuzeitliches Phänomen. Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir denn jetzt mit diesen Generationen, mit den Unterschieden und dem, was da manchmal an Diskussionen und Konflikten auftauchen kann, um? Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Bibel dazu zu befragen und zu betrachten. Wir haben als Älteste in den letzten Wochen und Monaten zusammen den ersten Petrusbrief gelesen. Und ich habe mich entschieden, dass ich einen Text aus dem ersten Petrusbrief heute Morgen mit euch ein paar Minuten bedenken und betrachten möchte. Petrus hat in diesem Brief einen Gedanken, nicht nur wie die Generationen miteinander auskommen können, sondern wie wir überhaupt in Gemeinde, wie du als Gläubiger, als Glaubender in Gemeinde mit den anderen Menschen nicht nur nebeneinander bist, sondern miteinander sein kannst. Ja, dass es zu einem Wir-einander wird, auf keinen Fall zu einem Gegeneinander. Drei Gedanken möchte ich heute in der Predigt mit euch teilen. Der erste, fünf anspruchsvolle Werte. Der zweite, ein wertvoller Tipp. Und der dritte, kein Stress. Beginnen wir mit dem ersten, mit dem am Abstand längsten Punkt. Ich lese aus 1. Petrus 3, den Vers 8. Da schreibt Petrus: Schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Was für ein herausfordernder Satz. Ziemlich kurz, aber mit vielen, vielen Aufforderungen, mit großen Werten, die Petrus den Gemeindegliedern mit auf den Weg gibt. Das soll euer Umgang in der Gemeinde miteinander sein. Auch zwischen den Generationen. Aber nicht nur. Was steckt in diesen fünf Werten drin? Seid einig. Luther übersetzt, seid allesamt eines Sinnes. Ich finde, das klingt ein bisschen komisch, fast ein bisschen, als würde man einen faden Beigeschmack dabei bekommen, gerade in der Geschichte unseres Volkes. Da denke ich an Gleichschaltung aus dem Dritten Reich oder an die Einheitspartei aus der DDR-Zeit. Sollen wir alle gleichgeschaltet werden? Vorsicht, davon wusste Petrus noch nichts. Noch herausfordernder, finde ich, aber ist, dass das doch heute überhaupt gar nicht zu unseren Lebenskonzepten passt. Seid euch alle miteinander einig. In was, habe ich mich gefragt, in was sind wir Menschen uns denn heute überhaupt einig? Wenn dann doch, dass jeder und jede seine eigene Meinung und Vorstellung vom Leben und Glauben haben darf und soll und die bitte dann auch zu leben hat, solange er mich nicht stört. Stichwort Individualismus, Selbstverwirklichung, selbstbestimmtes Handeln. Petrus sagt, Leute, bei euch soll es anders sein. Anders als es sonst in dieser Welt, in der Gesellschaft zugeht. Wir leben als Gemeinde in dieser Welt, aber die Gemeinde ist nicht von dieser Welt. Darüber wird heute nicht so oft gesprochen, weil das andere, nämlich, dass wir in dieser Welt sind und Menschen mit dem Evangelium bekannt machen sollen, eine viel größere Bedeutung hat und auch zu Recht betont wird. Aber Gemeinde ist nicht von dieser Welt. Hier sollen Individualismus und Selbstverwirklichung und dass jeder sein eigenes Ding tut, nicht im Zentrum stehen. In der Gemeinde unter den Gläubigen, egal wo sie herkommen, welche Kultur, welchen Alters sie sind, soll Einigkeit herrschen. Also man könnte auch sagen, bei wichtigen Entscheidungen Einmütigkeit. Einmütigkeit bedeutet nicht, dass alle immer das Gleiche denken müssen, immer sofort die gleiche Meinung haben müssten. Einmütig bedeutet, von einer eigenen Vorstellung hin zu einer gemeinschaftlichen Vorstellung zu kommen. Gerade auch zwischen den Generationen. Wie kann man dahin kommen? Mir hat die Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung von diesem Vers geholfen. Sie übersetzt, euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Ich glaube, das ist vielleicht sogar der Schlüssel zur Einigkeit. Werdet euch bewusst, du als Einzelner und wir als ganze Gemeinde, was das Ziel unserer Gemeinde ist. Und das Ziel ist, dass Jesus Christus in unserer Mitte Platz hat, präsent wird und wirken darf. Das heißt, wir kommen nicht zu irgendeiner gemeinschaftlichen Meinung, sondern zu einer gemeinschaftlichen Meinung, die von Christus geprägt ist. Und Petrus sagt, wenn ihr jetzt in der Gemeinde miteinander unterwegs seid und wenn ihr Entscheidungen trefft, und wir haben ja wichtige Entscheidungen zu treffen, dann habt dieses Ziel vor Augen. Habt dieses Ziel vor Augen, wenn ihr miteinander um die richtige Entscheidung ringt, wenn ihr in den Generationen und dazwischen überlegt, was denn wichtig und was dran ist für unsere Gemeinde. Der zweite Wert. Seid voller Mitgefühl füreinander. Fühlt mit, so sagt Petrus. Wer voller Mitgefühl ist, der lebt nicht an den anderen vorbei, der nimmt den anderen wahr. Einem, der mitfühlt, ist es nicht egal, wie es dem geht, der gerade links neben mir sitzt und wie es dem geht, der rechts neben mir sitzt. Was sie oder ihn beschäftigt, welche Sorgen, welche Nöte, welche Ängste oder auch welche Freuden, welche Erfolgserlebnisse ihn in den letzten Tagen geprägt haben. Mitgefühl bedeutet, sich über die schönen Dinge mitzufreuen. Wenn einer seine Freunde gerade zu Besuch hat und mit ihnen eine richtig schöne Zeit hat, um mit ihnen zu feiern. Wenn die Familie da ist. Wenn mein Sitznachbar einen Ausbildungsplatz gefunden hat oder eine, da sprechen wir nicht so drüber, aber oder eine Gehaltserhöhung bekommen hat. Oder wenn der erste Enkel geboren wurde. Wenn eine tolle Urlaubsreise gebucht wurde. Ach, es gibt so vieles, über das wir uns miteinander freuen können. Aber davon bekommen wir nur mit, wenn wir mitfühlen. Das gilt natürlich nicht nur für das Leichte, sondern auch für das Schwere. Paulus sagt ja einmal, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Wir leiden mit, wenn es anders ist, wenn eine schwere Krankheitsdiagnose ausgestellt wird. Wenn der gewünschte Stellenwechsel scheitert, wenn Schwierigkeiten mit den eigenen Eltern oder Kindern das ganze Leben beschäftigen. Petrus sagt, Leute in der Gemeinde, werdet mitfühlend. Nehmt die anderen wahr, gerade auch aus den anderen Generationen. Gerade die, die ihr sonst nicht so im Blick habt. Vielleicht auch gerade mal die, die schon seit einer Zeit lang nicht mehr in der Gemeinde kommen, die sich zurückgezogen haben. Fühlt mit. Den dritten Wert, gegenseitige Liebe. Martin Luther oder die Lutherbibel übersetzt das mit brüderlich. Also heute würden wir sagen geschwisterlich, Geschwisterliebe. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass gerade die Teens da hinten denken, boah, ist das ein frommer und alter Wortschatz. Das ist echt ein altes Wort. Das klingt schon so richtig altertümlich. Petrus hätte doch auch einfach schreiben können, kommt, habt euch lieb. Habt euch lieb. Doch diese Liebe, von der Petrus schreibt, das ist nicht das, was wir heute unter Liebe verstehen. Wir verstehen da ja heute, dass da so eine Sympathie ist, die dann irgendwann tiefer wird zu einem Liebesgefühl. Normalerweise ist das ja eine Voraussetzung dafür, dass man sich lieb hat, nämlich dass wir uns sympathisch finden. Doch nach Petrus und nach der Bibel überhaupt ist das nicht der Grund, warum wir uns lieb haben. Schön, wenn es in der Gemeinde so ist, wenn du Freunde in deiner Gemeinde hast. Freu dich darüber. Das ist ein Geschenk und das tut total gut, wenn mir das Gesicht des anderen passt und sympathisch ist. Aber das ist nicht das Zentrum. Es geht nicht darum, dass ich jeden und jede in der Gemeinde von Herzen gut leiden kann. Es geht darum, dass Jesus Christus dich und mich und jeden anderen von Herzen gut leiden mag. Seid voll geschwisterlicher Liebe. Fordert nicht dazu auf, dass wir den anderen unbedingt zu unserem Geburtstag einladen müssen oder dass wir unbedingt mit ihm in Urlaub fahren müssen. Nein, Petrus' Aufforderung ist wohl eher so zu verstehen, seht einander an durch Christus. Versucht so etwas wie die Jesusbrille aufzusetzen, der uns voller Liebe sieht. Er liebt den anderen, also kann ich ihn auch lieb haben. Jesus ist nicht nur für mich, sondern auch für jeden anderen in diesem Raum hier gestorben, weil jeder andere ihm auch so wichtig ist. Der vierte Wert, seid barmherzig zueinander. Man könnte sagen, lass die Gemeinde zu einem Ort des weichen Herzens werden. Ein Ort, an dem wir lernen dürfen, uns Dinge wieder zu Herzen gehen zu lassen. In der Arbeit, in der Nachbarschaft, manchmal leider auch in der Familie, haben wir das Gefühl, dass wir ein ziemlich dickes Fell brauchen. So eine Schutzhülle, so etwas, was uns schützt vor jeglichen Angriffen oder nicht nur Angriffen, auch Anfragen von außen. Von allem, was uns einströmt, das muss an uns abperlen, damit es mich nicht überfordert oder gar kaputt macht. Ein wichtiger Schutzmechanismus. Aber in Gemeinde soll das Gegenteil Platz haben. Ein weiches Herz füreinander. Ein weiches Herz, damit das, was den anderen betrifft, auch mich betrifft. Ein Herz, das sich für den anderen öffnet und verletzbar macht. Ein Herz, das sich mit den Schwachen solidarisiert. Ein Herz, das bereit ist, zum Beispiel über die Schwierigkeiten des Älterwerdens zu sprechen. Dass das Leben so endlich wirkt. Dass das Leben um mich herum viel zu schnell geworden ist und dass ich vieles überhaupt nicht mehr verstehe. Was soll das alles mit Facebook, Twitter, WLAN und was weiß ich nicht alles mit den neuen Medien? Ein Herz, das Platz hat, das zu nennen und zu sagen. Zuzugeben, dass ich manche Begriffe, die heute gebraucht werden, in der Arbeitswelt überhaupt nicht mehr verstehe, weil ich als Rentner eben damit nicht mehr zu tun habe. Und es braucht ein offenes Herz von denen, die es hören. Von den Jungen, dass sie das nicht ausnutzen und sagen, ha, du bist ja ein ganz alter Kaffee. Wo kommt das denn jetzt her? Ihr wisst, was ich eigentlich sagen wollte. Es braucht ein offenes Herz von den Jungen, die bereit sind, dieses Nichtverstehen und diese Angst und dieses Öffnen aufzunehmen und zu sagen, das betrifft mich mit. Oder andersrum, ein Junger versucht sich zum ersten Mal in der Mitarbeit, vielleicht hier im Gottesdienst, und versucht eine Gottesdienstleitung. Und es ist holprig. Und es ist schwierig. Und es funktioniert nicht alles. Seid barmherzig zueinander. Solidarisiert euch mit dem Schwachen. Bekommt ein weiches Herz für ihn. Macht ihn nicht fertig, sondern in Liebe nehmt ihn auf in die Arme. Zeigt ihm, dass ihr an seiner Seite steht. Der fünfte und letzte Begriff: Demut. Demut kommt ja in der Bibel öfter vor, und in aller Regel geht es bei Demut um unsere Beziehung zu Gott. Gott schenkt dem Demütigen Gnade, aber dem Hochmütigen, dem Stolzen widersteht er. Demut gegenüber Gott bedeutet, ich erkenne an, er ist Gott und ich bin ein Mensch. Nicht mehr und nicht weniger. In der Beziehung untereinander geht es bei demütig darum nicht. Es geht nicht darum zu sagen, der andere ist Gott und ich stehe drunter. Manchmal meinen wir das. Wieder hilft die Übersetzung von der neuen Genfer Übersetzungsbibel. Sie übersetzt, geht zuvorkommend miteinander um. Seid zuvorkommend. Das ist Gottes Konzept gegen unsere Ellenbogenmentalität, gegen das, wo jeder nur schaut, dass wir der Erste und der Oberste auf dem Treppchen der Karriereleiter ist und wie er seine Wünsche und Pläne verwirklichen kann. Oder wenigstens die Wünsche seiner Generation. Gemeinde ist nicht dazu da, dass deine Pläne verwirklicht werden, sondern du bist in Gemeinde, damit Gott seine Pläne verwirklichen kann. Das bedeutet nicht, dass du keine Wünsche und keine Pläne haben darfst. Im Gegenteil, genau das bedeutet es nicht. Nein, wir sollen die Freiheit haben, zurückzustehen und den anderen zuvorkommen zu lassen. Ich stehe zurück, geh du vor. Und zwar unabhängig vom Stand und vom Alter. Das zählt in Gemeinde nicht. Fünf anspruchsvolle Werte, über die man noch viel länger und intensiver nachdenken könnte. Fünf Werte, die Petrus als Grundlage für das Zusammenleben in einer Gemeinde und in einer Gemeinde mit unterschiedlichen Generationen erst recht schreibt. Gemeinde ist und soll immer mehr ein Ort sein, an dem Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit, ein weiches Herz, ja aus jedem Knopfloch springt. Ich bin überzeugt, dass wenn wir das als Gemeinde leben, uns darauf fokussieren, dass das attraktiver ist als jeder Flyer, als jedes gute Veranstaltungsprogramm, als die noch so tolle Predigt, als die beste Musik, als die schönste Jungscherstunde und was wir sonst noch alles haben. Das hat Anziehungskraft. Aber diese Werte miteinander und füreinander zu leben und zueinander zu finden, das macht Gemeinde attraktiv. Und wisst ihr, das klingt so unglaublich schön. Aber die Realität ist ja doch, ehrlich gesagt, eine andere. Da gibt es doch Streit, da gibt es Ärger, da gibt es Lästerei und manchmal auch Verdruss. Da gibt es das, dass die Generationen nicht miteinander sprechen und eher übereinander. Selbst wenn ich versuche, mich an diese fünf Werte zu halten, funktioniert es trotzdem nicht. Ja, das gibt es in Gemeinde. Und Petrus schreibt, dass das schon damals so war. Und Petrus schreibt, was ich machen soll, wenn das so ist, dass es in Gemeinde eben nicht zu 100% funktioniert, dass es Böses gibt, dass es Lästerei gibt, Ärger, dass es Streit, dass es Verdruss gibt. Petrus schreibt in Kapitel 3, dann ab Vers 9, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Ja, es gibt auch in der Gemeinde Böses. Aber Petrus empfiehlt, sucht nicht nach Rache. Hört auf in diesem Vergeltungsgedanken, abzudenken, sondern segnet. Das ist eure Berufung. Das sagt, das ist euer Job. Das ist das, was Gott von euch will. So schwer es vielleicht fällt, sprecht über den anderen Menschen Gottes Segen aus. Das kann echt schwierig werden. Wenn ich an manche Menschen denke, dann geht mir ehrlich gesagt innerlich fast eher das Klappmesser auf, als dass ich denke, ich möchte jetzt den Segen über ihn aussprechen. Ich werde zornig, wenn ich davon höre, was jemand gesagt hat oder was er getan hat, wie er schlecht geredet hat, wie er boshaft war. Und das beschäftigt mich. Und ich würde am allerliebsten eins obendrauf setzen und sagen, so, und jetzt gebe ich es dir zurück. Petrus sagt, Schluss. Hör auf damit. Setz nicht noch oben eins drauf. Das wäre ja das Normale. Auf eine Aktion, die böse ist, folgt eine Reaktion, die mindestens genauso böse ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Logisch. Selbstverständlich. Wie automatisch. Aber das sollen wir eben nicht tun. Petrus sagt, durchbrich diese logische Kette von Ursache und Wirkung. Lass nicht zu, dass auf Böses neues Böses kommt. Petrus' Aussage ist wie ein Stoppschild. Stopp. Nicht weitermachen. Mach anders weiter. Das gilt für die, die wir sowieso toll finden und bei denen das nur einmal passiert, aber auch für die und besonders für die, bei denen es uns sehr, sehr schwer fällt. Vor einiger Zeit musste ich für eine Fortbildung ein Buch lesen. Und ich bin mir sicher, ich weiß es sogar, dass der ein oder andere von euch dieses Buch kennt. Es ist von Stephen Covey und das Buch heißt, hat einen ganz tollen Titel, Die sieben Wege zur Effektivität, Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg. Es ist kein christliches Buch, aber ein Bestseller. Zigmal aufgelegt. Aber ein Buch mit sehr vielen erstaunlichen Prinzipien. Und der erste Weg, den dieser Herr Covey beschreibt, ist genau dieser Rat von Petrus. Lasst auf eine böse Aktion nicht eine andere böse Aktion direkt unreflektiert folgen. Und Covey sagt, es gibt einen Raum dazwischen. Ihr habt die Möglichkeit, ihr seid Menschen, anders als Tiere. Ihr könnt auf einen Reiz unterschiedlich reagieren. Halte ein. Halte ein. Du musst nicht mit etwas Bösem wieder zurückreagieren. Da ist ein Raum, nutze ihn. Ich glaube, diesen Raum gibt es tatsächlich. Auch Petrus geht von diesem Raum aus. Es ist der Raum, ich möchte ihn mal beschreiben, als den Raum der Liebe Gottes. Auf eine böse Aktion müssen wir nicht mit einer noch viel böseren Gegenreaktion reagieren. Die logische Kette kann durchbrochen werden. Segnet. Segnet. Das ist deine Berufung. Und das ist ein wunderbares Mittel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, aber mach das mal. Wenn dir etwas ganz Böses, wenn dir jemand etwas Böses tut, dann in aller Regel wirst du denken, wie kann ich dem jetzt wieder eins zurückgeben? Sprich den Segen Gottes über diesen Menschen aus und schau mal, ob du dann immer noch so denkst. Bei mir ist das dann nicht so. Segnet. Normal ist das nicht. Viel eher kennt die Welt Lästermäuler, die hinter dem Rücken anderer schlecht über sie reden, die andere klein machen. Segen ist deshalb vielleicht auch das beste Gegensatzwort zum Thema Lästerei. Gutes sagen. Gottes Wirklichkeit und Gegenwart dem anderen zuzusprechen. Zu schön, um wahr zu sein. Wäre schön, wenn ich so leben könnte, oder? Und wenn alle in der Gemeinde so leben würden, ein Traum. Was für eine tolle Gemeinschaft, die das miteinander leben kann, gerade auch in den unterschiedlichen Generationen. Vielleicht sitzt du aber jetzt auch hier und denkst, ja super, jetzt hat er mir 5 anstrengende, anspruchsvolle Werte genannt und einen Tipp, der mich nochmal anstrengt. Wie soll ich das schaffen? Und jetzt sage ich dir, mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Und das meine ich ganz genauso. Man könnte ja meinen, dass die Aufforderung von Petrus, andere Menschen zu segnen, etwas ist, dass man nur zu trainieren hätte, sich so anzutrainieren. Und vielleicht hilft das auch ein Stückchen weit, aber ich glaube eben nicht bis in die tiefste Schicht. Das wäre nämlich der Versuch, so ein bisschen verhaltenstherapeutisch, so würden die Therapeuten das heute machen, eine neue Reaktionsmöglichkeit auf eine Verletzung von jemandem, der mir etwas Böses will, zu erlernen. Eine, die nicht in die logische Kette von Aktion und Reaktion passt, und das ist anstrengend. Aber genau genommen ist Segnen das nicht. Segnen und Gutes über einen anderen sagen, über einen anderen Menschen, ist nämlich eigentlich auch eine logische Kette von Ursache und Wirkung. Nur, dass das nicht beginnt bei dem Bösen, bei dem anderen, was er mir an Unfreundlichem gesagt hat, wo er mich verletzt hat, bei der Lästerei, bei dem Verdruss, sondern bei Gott. Bei Gott, der nämlich Gutes über dein Leben sagt und gesagt hat bis heute, der dir seinen Segen schenkt, der so gut über dich denkt, dass er in diese Welt gekommen ist, Mensch wurde und für dich starb. Das bedeutet, lass dich bestimmen von diesem, was Gott an Gutem über dich sagt. Es geht also darum, wovon du dich bestimmen lässt. Von dem Bösen, das du vor dir siehst und was dich ärgert, was dich verletzt, was dich richtig traurig macht, oder von dem Guten, das Gott über dein Leben sagt. Und Gott sagt Gutes über dein Leben. Petrus würde sagen, wähl das Zweite, das ist vollkommen klar. Konzentrier dich darauf, wenn du ein Leben in Freude haben willst und glückliche Tage sehen willst, dann konzentrier dich auf das Zweite. Es gibt Christen, die sind für mich ein großes Vorbild geworden. Menschen, denen übel mitgespielt wurde und die trotzdem Gutes über andere sagen konnten. Ich habe mich immer gefragt, wie schaffen die das? Ich glaube, sie schaffen es, weil sie sich von dem Guten, was Gott über sie sagt, bestimmen lassen. Deswegen richte dich auf das aus, was Gott über dich sagt. Lass dich von dieser, ich will sie auch mal Kette nennen, bestimmen, von dieser himmlischen Kette. Nicht von dem, was du vor Augen siehst, wie dir übel mitgespielt wird. Und du wirst erleben, wie diese 5 anspruchsvollen Werte, sinnvolle Werte sind, die gut tun. Wie der wertvolle Tipp helfen kann, in diesem Leben gut zu leben. Und wie das Ganze tatsächlich ohne Stress möglich ist. Gott segne dich dazu. Amen.